HR Info. Hessen.
Hat die hessische Polizei ein Rechtsextremismusproblem? Diese Frage drängt sich auf. Denn schon wieder hat es einen Fall gegeben, in dem ein Polizist rechtsextremes Gedankengut verbreitet. Das ist nur eines unserer Themen heute in HR Info Hessen. Ich bin Heiko Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Polizisten, die in einer Chatgruppe rechtsextreme Inhalte posten und austauschen. Dieser Fall hat im vergangenen Dezember deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Dabei ging es um mehrere Polizisten des ersten Reviers in Frankfurt. Mittlerweile ist klar, das war kein Einzelfall. Denn jetzt haben Recherchen des Hessischen Rundfunks gezeigt, auch ein Polizeibeamter aus Mülheim im Landkreis Offenbach soll rechtsradikales Gedankengut verbreitet haben. hr-Info-Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Es waren die letzten Wochen des Jahres 2016. Adventszeit. Robert Krellmann erinnert sich. Er habe mit seiner Frau in der Küche gestanden, als das Handy vibrierte, sagt der Mann, der in Wahrheit anders heißt und darum bittet, anonym bleiben zu dürfen. Seine Aussagen werden deshalb nachgesprochen. Auf dem Smartphone war die WhatsApp-Nachricht eines Polizeikollegen.
Da kamen diese Glückwunschgrüße, Reichskriegsflagge oder was das war, mit Eichenlaub und ein deutscher Weihnachtsgruß, euch allen ein frohes Fest, wo ich schon geschluckt habe. Ups, das ist ein bisschen heftig.
Die WhatsApp-Gruppe umfasste 6 Beamte der Polizeistation in Mülheim am Main im Kreis Offenbach. Der deutsche Weihnachtsgruß zeigt neben einem eisernen Kreuz ein Band in Schwarz-Weiß-Rot. Es sind die Farben der deutschen Nationalflagge im Kaiserreich, aber auch im NS-Staat. Heute werden sie gern von Rechtsextremisten verwendet. Vom selben Account kam in der Vorweihnachtszeit 2016 auch ein Bild, auf dem eine alte Frau mit einem Backblech voller Kekse in Hakenkreuzform posiert. Der Text dazu lautet: Oma hat Plätzchen gebacken, sind nur etwas braun geworden. Auch rassistische Inhalte sind über den WhatsApp-Account verschickt worden. Seit Januar ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Das hat die Behörde dem HR auf Nachfrage bestätigt. Die Ermittlungen, heißt es, stünden vor dem Abschluss. Robert Krellmann hatte die Angelegenheit zunächst auf sich beruhen lassen. Das änderte sich Ende 2018. Da flog die rechte Chatgruppe von Polizisten des ersten Frankfurter Reviers auf und es wurde bekannt, dass von einem Computer dieses Reviers Daten über Seda Başay Yildiz abgefragt worden waren. Die Frankfurter Anwältin hat per Fax Morddrohungen erhalten, die auch gegen ihre Familie gerichtet waren. Durch den Frankfurter Polizeiskandal fühlte sich Robert Krellmann ermutigt, die Behörden und den hessischen Innenminister Peter Beuth über die WhatsApp-Botschaften zu informieren. Den Polizeidienst hatte er inzwischen quittiert.
Ich habe dann direkt an den Polizeipräsidenten geschrieben in Offenbach und an Herrn Peter Beuth, CC. Ich habe das rübergeschickt. Circa eine Stunde später hat das Telefon geklingelt. Das ZK10, Staatsschutzkommissariat von Offenbach, war dran. Es hieß, wir müssen Sie dringend vernehmen.
Dazu kam es laut Krellmann sehr schnell. Doch dann habe lange Funkstille geherrscht. Im Frühjahr sei er schließlich von Beamten des Landeskriminalamts vernommen worden. Das hessische Innenministerium hat detaillierte Fragen des HR zu diesem Fall pauschal beantwortet. Ermittle die Staatsanwaltschaft gegen Polizistinnen und Polizisten, heißt es da, würden Disziplinarverfahren eingeleitet, die für die Dauer der strafrechtlichen Ermittlungen ruhen.
Unabhängig davon werden innerdienstliche Maßnahmen geprüft, sofern dadurch die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht gefährdet werden. Ansonsten könnte ein Beschuldigter zum Beispiel von verdeckt geführten Ermittlungen gegen sich selbst erfahren, was eine erhebliche Verdunklungsgefahr zur Folge haben könnte.
Falls der Beamte die beschriebenen Weihnachtsgrüße verfasst hat, könnte er sich strafbar gemacht haben durch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Nach Informationen des HR war der Polizist mit Führungsaufgaben betraut und wurde in der Ausbildung eingesetzt. Ob beides noch der Fall ist, ist unklar. Das Innenministerium teilt mit, man könne auch aus datenschutzrechtlichen Gründen keine weiteren Auskünfte geben. Robert Krellmann hat Zweifel, dass die rechten Weihnachtsgrüße für den mutmaßlichen Absender ernste Folgen haben werden.
Wenn er das öffentlich über Facebook gepostet hätte oder über Twitter oder sonst was, dann wäre das gar keine Frage, weil das ja ein öffentliches Bekenntnis ist. Weil das in relativ kleinem Kreis ist, stellt sich halt die Frage, wie die Staatsanwaltschaft das beurteilt. Es ist natürlich ein Unterschied, ob sie das 6 Personen zur Kenntnis geben oder 60.
Ein Polizeibeamter aus Mülheim im Landkreis Offenbach soll rechtsradikales Gedankengut verbreitet haben. Das haben Recherchen des HR gezeigt. Die Infos dazu hatte Wolfgang Hetfleisch. Und maßgeblich beteiligt an dieser Recherche war Daniel Meitsch von hessenschau.de. Und mit dem spreche ich jetzt darüber. Daniel, ein Polizist verbreitet rechtsradikales Gedankengut, verschickt über den Nachrichtendienst WhatsApp. Und am Ende berichten wir darüber, also der HR, weil uns genau diese Nachrichten vorliegen. An dich die Frage, wie muss man sich das vorstellen? Wie lief diese Recherche denn ab?
Naja, wir können jetzt nicht allzu viele Details bekannt geben, weil sonst werden zukünftige Recherchen eher schwierig werden. Aber man kann sagen, wir haben über Umwege sind wir eben auf diesen Ex-Polizisten, von dem hier die Rede war, auch hingewiesen worden. Und man hat uns auch schon mal sozusagen Ausschnitte zur Verfügung gestellt. Und daraufhin haben wir den werdenden Ex-Polizisten dann eben kontaktiert, haben ein Gespräch mit ihm geführt, haben uns die Situation schildern lassen und eben das Material zeigen lassen. Es war jetzt keine übermäßig aufwendige Recherche, die wir da hatten, weil das Material halt ziemlich eindeutig war. Und daraufhin haben wir dann, wie gesagt, dann noch die zuständigen Stellen um Statements gebeten. Da war man eher schmallippig, um es so freundlich zu formulieren.
Ja, wie waren denn jetzt die Reaktionen auf die Berichterstattung?
Sie halten sich im Moment noch im Grenzen. Also wie gesagt, das Innenministerium, Staatsanwaltschaft, Polizeipräsidium Südosthessen haben verständlicherweise auch durchaus begründet unter Hinweis auf Datenschutz und so etwas sich zurückgehalten mit dem, was sie uns über den konkreten Fall gesagt haben. Wir wissen, es gibt diese Ermittlungen. Die Reaktionen konkret danach, die es da gab, es gab einige Empörungen, insbesondere bei der Linken im Landtag, die das wieder für einen Beleg als Beleg interpretiert dafür, dass einiges im Argen ist bei der Polizei in Hessen. Und ansonsten hielten sich die Reaktionen in Grenzen, wenn man davon absieht, dass es eine breite Berichterstattung über den Fall auch in anderen Medien gab. Unser Informant hat uns jetzt auch nichts Negatives berichtet und hat nur gemeint, es gäbe jetzt, Kollegen hätten sich an ihn gewendet, aber von Bedrohungen oder irgendwelchen Beschimpfungen und sonst etwas hat er nicht berichtet.
Jetzt ist es ja so, dieser Fall in Mülheim, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass hessische Polizisten mit rechtsextremen Äußerungen auffallen. Da stellt sich die Frage, gibt es ein Rechtsextremismusproblem bei der hessischen Polizei?
Wir sind jetzt nicht so weit drin, dass wir jetzt sagen könnten, irgendwie, es gibt allgemein ein Problem mit Rechtsextremismus bei der Polizei. Es gibt offensichtlich ein Problem mit Polizisten, die rechtsextreme Einstellungen für so weit legitim halten, dass sie darüber zumindest Witze machen können und andere, die offensichtlich weitergehen. Ich meine, wir hatten Vorfälle, wo Daten offensichtlich von Polizeicomputern abgefragt und dann weitergegeben wurden. Gibt es ein Rechtsextremismusproblem? Ja, offensichtlich gibt es das. Und das andere, was es da aber noch viel mehr gibt, offenkundig ist, wenn man sich unseren Informanten anschaut, der hat uns berichtet, diese Posts, die wir da haben, die sind von Ende 2016. Und er hat uns gesagt, im Jahre 2017 hat er sich schon an Vorgesetzte und Mitarbeiter gewandt, bei ihm in der Polizeistation, wo er damals noch gearbeitet hat, später hat er gekündigt, und gesagt, das geht so nicht, schaut mal, was der Mann postet, ich werde da im Zweifel auch strafrechtlich irgendwie Anzeige stellen und sonst irgendetwas. Und die Reaktion, die ist irgendwie ganz bezeichnend. Er hat jetzt nicht gesagt, dass man versucht hat, ihn davon abzuhalten aktiv, aber die Reaktionen aus seinem Umfeld waren so, ja, mach doch, wenn du musst, ja. Aber wir, irgendwie als Verantwortliche, werden nichts machen. Und das ist, glaube ich, das große Problem, woran man in der Polizei arbeiten muss. Denn der Mann, dieser Dienstgruppenleiter, den wir da haben, der solche Sachen verschickt, der muss sich ja so sicher gefühlt haben beim Verschicken, dass ihm nichts passiert. Da kann man sich dann fragen, wo kommt das eigentlich her?
Einem leitenden Polizisten aus Mülheim wird vorgeworfen, in einer Chatgruppe Bilder mit rechtsextremen Inhalten verschickt zu haben. Das hat eine HR-Recherche gezeigt, an der Daniel Meitsch beteiligt war. Und mit dem habe ich über diese Recherche gesprochen.
HR Info, Hessen.
Dieser Fall hat bundesweit Aufsehen erregt. Mittlerweile ist es rund 4 Wochen her, dass am Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihr Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen wurden. Die Frau konnte sich noch in Sicherheit bringen, ihr 8-jähriges Kind wurde aber getötet. Der Mann, der diese Tat begangen haben soll, hat bis jetzt wegen Mordverdachts und Mordversuchs in U-Haft gesessen. Es war ja schon vermutet worden, dass er psychische Probleme hat und das wurde nun bestätigt. Wir haben hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borowka gefragt, was der psychiatrische Gutachter denn konkret festgestellt hat.
Naja, er hat das festgestellt, was wir, ja, du hast es eben gesagt, schon alle geahnt haben, nämlich der Mann ist wirklich schwer psychisch krank. Er ist schizophren. Der psychiatrische Sachverständige hat sich jetzt ja einige Wochen mit ihm unterhalten, hat ihn immer wieder aufgesucht und hat dann eben die vorläufige Diagnose gestellt. Der Mann ist schizophren und das passt zu dem, was ja auch schon Zeugen vorher ausgesagt hatten, dass er nämlich schon zu Hause in der Schweiz Stimmen gehört habe, dass er Wahnvorstellungen gehabt hätte. Und es passt zu der Beschreibung der Zeugen auf dem Hauptbahnhof, die ja erzählt haben, bevor das passiert ist, habe er praktisch hinter einer Säule gekauert und mit stierem Blick vor sich hingeschaut.
Wir haben Heike Borowka außerdem gefragt, was denn nun mit dem Mann passiert. Er ist ja aufgrund seiner Erkrankung offenbar gefährlich.
Zunächst kommt er jetzt in die psychiatrische Anstalt, das heißt in die Forensik. Da kommen diejenigen hin, die man nicht in der Untersuchungshaft lässt, weil sie einfach auch behandelt werden müssen, weil man mit ihnen anders umgehen muss und vor allen Dingen, weil man jetzt erstmal davon ausgehen muss, dass er nicht schuldfähig ist. Also der ist in einer psychiatrischen Klinik und nicht mehr in der Untersuchungshaft. Der Haftrichter hat heute auch den Haftbefehl umgewandelt in einen Unterbringungsbefehl.
Wie wird der Fall denn jetzt juristisch aufgearbeitet, wenn der mutmaßliche Täter nicht oder nur vermindert schuldfähig ist? Nochmal hr-info-Gerichtsreporterin Heike Borowka.
Na, zunächst wird die Staatsanwaltschaft das schon weitermachen, was sie begonnen hat, nämlich sie ermittelt. Sie wird aufklären, was ist genau passiert. Sie wird weiter auswerten, die vielen Videos, die es gibt, die Fotos, die es gibt, die Bilder aus den Überwachungskameras am Hauptbahnhof und die vielen Zeugenaussagen. Und dann wird es am Ende höchstwahrscheinlich keine Anklage geben, sondern das nennt sich dann Antragsschrift im Sicherungsverfahren, denn dieser Mann ist vermutlich sehr gefährlich. Das heißt, die Allgemeinheit muss ja vor ihm geschützt werden. Man kann nicht sagen, er ist krank und dann lässt man ihn wieder auf die Menschen los und dann passiert womöglich wieder sowas Schreckliches. Es wird schon einen Prozess geben, aber in dem Prozess wird es dann eben nicht darum gehen, dass er wegen seiner Schuld verurteilt wird, sondern man wird ihn sicherlich dauerhaft in der Psychiatrie unterbringen, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen.
Einen Monat nach der tödlichen Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof wird der Tatverdächtige vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Informationen waren das von Heike Borowka.
HR Info Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. Multiresistente Keime, das sind Erreger, gegen die viele oder so gut wie alle Antibiotika wirkungslos bleiben. Viele haben schon davon gehört, zum Beispiel, weil sich im Krankenhaus manchmal Menschen damit infizieren. Doch die Erreger tummeln sich auch an Orten, wo wir sie nicht unbedingt erwarten, zum Beispiel in unseren Gewässern. Die hr-Fernsehmagazine De Facto, Max und Alles Wissen haben hessische Gewässer untersuchen lassen. Das Ergebnis: in mehr als der Hälfte der Proben konnten multiresistente Keime nachgewiesen werden. hr-Info-Reporterin Kim Horbach mit den Details der Untersuchung.
Das Wasser im Main plätschert vor sich hin. Schiffe fahren, Menschen halten am Ufer ihre Füße ins Wasser, andere angeln. Eine Szene, wie es sie wohl an vielen Flüssen in Hessen gibt. Soweit, so normal also. Weniger normal ist die Wasserqualität einiger Flüsse, sagt Professor Martin Exner von der Universität Bonn. Er berät unter anderem das Bundesumweltministerium in Sachen multiresistente Keime.
Wir haben das jetzt erst in den letzten Jahren mit Erschrecken feststellen müssen, wie verbreitet schon in unseren Gewässern Bakterien vorhanden sind, die eine hohe Antibiotikaresistenz aufweisen.
Und zwar auch bei uns in Hessen. Das zeigt jetzt eine Untersuchung, die die hr-Fernsehmagazine De Facto, Max und Alles Wissen in Auftrag gegeben haben. Für die Untersuchung waren Ende Mai insgesamt 11 Proben in hessischen Gewässern entnommen worden, unter anderem im Main, der Fulda und im Diemelsee. Das Ergebnis: in mehr als der Hälfte der Proben wurden multiresistente Keime gefunden. Außerdem auch Erreger, die gegen Reserveantibiotika resistent sind. Reserveantibiotika werden als letztes Mittel eingesetzt, wenn andere Antibiotika nicht mehr helfen. Besonders belastet sind laut der Untersuchung die Lahn bei Marburg und die Alte Wehre bei Eschwege. Professor Martin Exner.
Das ist ein sehr auffallendes Ergebnis. Wenn wir diese Befunde haben, dann muss sehr konkret eine Minimierung an diesen Stellen erreicht werden.
Was bedeutet das jetzt für uns Menschen? In den betroffenen Gewässern sollten Menschen mit Wunden, chronischen Krankheiten oder schwachem Immunsystem zum Beispiel nicht schwimmen gehen, erklärt der Leiter der Untersuchung, Professor Thomas Schwarz vom Karlsruher Institut für Technologie.
Weil immer die Gefahr besteht, dass diese Menschen mit diesen Bakterien besiedelt werden können, dass es zu Wundinfektionen kommen kann. Und das ist ein Szenario, was wir niemandem wünschen.
Denn im Notfall könnten die Menschen nicht behandelt werden, weil Medikamente nicht mehr wirken. Für die Zukunft könnte das schlimme Folgen haben, so Schwarz.
Es gibt Berechnungen, Kalkulationen, die sagen, dass wir im Jahr 2050 insgesamt mit 10 Millionen Todesfällen
an antibiotikaresistenten Infektionen zu rechnen haben.
Das sind mehr Todesfälle als zum Beispiel durch Krebserkrankungen, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die multiresistenten Keime kommen vor allem aus Krankenhäusern und Tiermastbetrieben. Das zeigen die Ergebnisse der HR-Untersuchung, aber auch andere Studien, erklärt Keimexperte Professor Martin Exner. Experten wie er fordern deshalb, in der Humanmedizin und in der Tiermast weniger Antibiotika einzusetzen. Außerdem gibt es in anderen Ländern spezielle Aufbereitungsanlagen. Sie filtern die Keime aus Krankenhäusern noch vor der kommunalen Kläranlage heraus, so Exner.
Erste Ergebnisse aus holländischen Untersuchungen zeigen, dass man hier einen nennenswerten Anteil des Eintrages an antibiotikaresistenten Erregern reduzieren kann.
In Hessen gibt es nach Angaben des hessischen Umweltministeriums solche Aufbereitungsanlagen noch nicht. Eine erste vergleichbare Anlage ist demnach im hessischen Ried geplant. Wie hessische Kliniken damit umgehen, ist unklar. HR-Anfragen haben die betroffenen Kliniken abgelehnt.
Eine Untersuchung der HR-Fernsehmagazine De facto, Max und Alles Wissen zeigt, in mehreren hessischen Gewässern finden sich multiresistente Keime. Kim Horbach hatte die Details der Untersuchung. Und dass diese multiresistenten Keime in den Flüssen sind, liegt auch an Kläranlagen. Denn die Kläranlagen in Hessen schaffen es offenbar nicht, die Keime komplett aus dem Wasser zu filtern. hr-Info-Reporter Aydoğan Makasçı über die Hintergründe.
Ganz in der Nähe der Alten Wehre in Eschwege steht das Zentralklärwerk. Eine Frau kommt mit ihrem Hund vorbei. Der Weg entlang des Gewässers, sie mag ihn.
Es gibt viele Leute, die ihre Hunde hier direkt reinlassen, das weiß ich. Also die Hunde auch reinspringen, ne, wenn sie Wasser sehen.
Die Probe der HR-Fernsehmagazine De facto, Max und Alles Wissen hat gezeigt, die Alte Wehre ist mit multiresistenten Erregern besonders stark belastet. Das sei sehr beunruhigend, findet die Frau mit Hund.
Gerade kranke und schwache Leute, die die Keime haben, kriegen sie auch nicht wieder los. Erschreckt mich schon.
Das Zentralklärwerk in Eschwege verfügt über 3 Reinigungsstufen, eine mechanische, eine biologische und eine chemische. Die Anlage entspreche damit allen Anforderungen, sagt Stefan Bauer, der den Betrieb des Klärwerks leitet.
Es ist ja nicht so, dass wir keine vernünftige Abwasserreinigung betreiben, sondern die Abwasserreinigung, die wir hier betreiben, läuft nach den gesetzlichen Regelungen. Es gibt eine ganze Reihe von gesetzlichen Regelungen. Und die halten wir auch ein. Wir werden ja auch regelmäßig kontrolliert von den überwachenden Behörden.
Nach Angaben des Umweltministeriums gibt es mehr als 700 Kläranlagen in Hessen. Die meisten von ihnen sind mit 3 Klärstufen ausgestattet, manche mit 2. Um multiresistente Erreger aus dem Abwasser zu filtern, reichen diese Klärstufen aber nicht aus, weiß Thomas Fundneider von der TU Darmstadt.
Im Kläranlagenablauf befinden sich diese Keime oder auch Bakterien immer noch und die werden durch die normalen Reinigungsstufen nicht zurückgehalten.
An der Uni forscht Fundneider seit knapp 2 Jahren an neuen Reinigungsstufen. Seine Lösung, um den multiresistenten Erregern das Leben so schwer wie möglich zu machen, Membranfilter und Aktivkohle.
Die Aktivkohle bindet alle anthropogenen Spurenstoffe, zum Beispiel Arzneimittelrückstände wie Diclofenac, an sich und holt sie so aus dem Abwasser effektiv direkt raus.
Um komplett auf Nummer sicher zu gehen, könnten Kläranlagen zusätzlich noch Ozonlicht einsetzen. Damit ließen sich nach den Erkenntnissen von aktuellen Forschungen fast 100% der multiresistenten Erreger aus dem Wasser filtern. In 2 Anlagen in Hessen werden solche zusätzlichen Reinigungsstufen laut Umweltministerium gerade eingebaut. Weitere seien bereits in Planung. Viel zu wenig, findet Forscher Thomas Fundneider.
Eigentlich ist alles da, was wir brauchen, um diese Stoffe rauszuholen. Wir müssen sie jetzt einfach nur noch bauen.
Ein Umbau aller Anlagen bundesweit würde nach Schätzungen etwa 20 Euro pro Bürger im Jahr kosten.
Aydoğan Makasçı war das über hessische Kläranlagen. Die schaffen es offenbar nicht, multiresistente Keime zu filtern. Und die HR-Untersuchung zeigt, besonders betroffen von multiresistenten Keimen ist der Freizeitfluss in Hessen, die Lahn bei Marburg. Und genau dort war HR-Info-Reporterin Anna Spieß für uns unterwegs und hat sich umgehört, was Menschen zu der Untersuchung sagen, die in der Lahn schwimmen gehen und was Verantwortliche zu den Keimbelastungen sagen.
Wenn es draußen heiß ist, sind Seen und Schwimmbäder schnell mal überfüllt. Viele springen deshalb auch einfach mal in einen Fluss, zum Beispiel in die Lahn. Doch das sollte man sich vielleicht 2-mal überlegen, denn Flüsse sind keine offiziellen Badegewässer. Wer hier badet, macht das auf eigene Gefahr. Auch viele Marburger springen in die Lahn. Und das, obwohl hier jetzt multiresistente Keime nachgewiesen worden sind.
Ja, was soll man dazu sagen? Das ist nicht schön, aber falle deshalb nicht in Panik.
Ich war dieses Jahr schon viel in der Lahn schwimmen und habe mir keine großen Gedanken dazu gemacht. Aber wenn ich dann das höre, fängt es bei mir schon an, dass ich mir Gedanken dazu mache. Und mein Hund geht auch regelmäßig ins Wasser. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht ganz ohne.
Die HR-Magazine De facto, Max und Alles Wissen hatten im Mai an 11 hessischen Gewässern Wasserproben genommen und vom Karlsruher Institut für Technologie auf multiresistente Keime hin untersuchen lassen. Dabei wurden unter anderem in der Alten Wehre in Eschwege, im Main, in der Fulda im Schwalm-Eder-Kreis und in der Lahn bei Marburg multiresistente Erreger nachgewiesen. In einer Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt heißt es dazu:
Bezogen auf Oberflächengewässer wie Seen oder Bäche gibt es keine Vorgaben für Beprobungen auf resistente Keime. Im Falle von Badeseen sind die jeweiligen Betreiber in der Verantwortung.
Das bedeutet, bei einem Fluss müssen keine Untersuchungen auf multiresistente Keime gemacht werden, weil sie keine offiziellen Badegewässer sind. Ähnlich äußert sich auch das Regierungspräsidium in Gießen. Der Alltag zeigt aber, die Flüsse werden trotzdem von vielen genutzt. Und das nicht nur zum Baden. Kirsten Fründ, Landrätin für den Kreis Marburg-Biedenkopf, sieht darin aber kein Problem.
Natürlich ist die Lahn kein Badegewässer, aber es sind Freizeitgewässer für Kanusport, für Rudersport. Jetzt ist es aber so, dass in der Regel ja gesunde Menschen sportlichen Freizeitaktivitäten nachgehen und nicht diejenigen, die gesundheitlich so geschwächt sind, dass sie ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.
Grund zur Panik gibt es für die Landrätin deshalb nicht. Und auch viele der Befragten finden, die Untersuchungen sind zwar ein erster Hinweis auf multiresistente Keime in hessischen Gewässern. Aber wie groß die Belastung genau ist und ob die Keime ein erhöhtes Krankheitsrisiko darstellen, lässt sich noch nicht absehen.
Anna Spieß war das mit Reaktionen aus Hessen zu den HR-Recherchen, dass hessische Flüsse mit multiresistenten Erregern belastet sind.
HR Info. Hessen.
Wir bleiben in der Natur und schauen auf den hessischen Wald, denn der ist in Gefahr. Schuld daran ist die anhaltende Trockenheit. Das sagt unter anderem die Stadt Frankfurt, die jetzt erklärt hat, die Trockenheit macht den Bäumen so sehr zu schaffen, dass in Frankfurt bis Mitte des Jahres 3000 Bäume gefällt werden mussten. Das sind doppelt so viele wie sonst im Schnitt eines ganzen Jahres. Und damit nicht genug. Laut Stadt müssen noch weitere Bäume gefällt werden. Das gesamte Ausmaß der Hitzeschäden stehe aber noch gar nicht fest. Und als ob es den Wäldern durch die Trockenheit noch nicht schlecht genug ginge, jetzt wirft der Naturschutzbund NABU dem Land Hessen vor, zu schnell und zu viel Wald abzuholzen. Durch die neuen Lichtungen würde der Wald noch schneller austrocknen. Waldschäden also durch sinnloses Abholzen? Was ist da dran? HR-Info-Reporter Jens Wellhühner war für uns im Wald unterwegs und hat nachgefragt.
Knochentrockenes Unterholz knackt unter den Füßen. Wer jetzt durch Hessens Wälder geht, sieht trockene Buchen. Sie haben nur ganz kleine Blätter. Ihre Kronen sehen dünn und traurig aus. Wenn jetzt auch noch abgeholzt wird, wäre das der Todesstoß. Denn durch Abholzen entstehen Lichtungen und die sind Gift für Buchen, sagt Marc Hartun, Biologe beim NABU.
Dann ist sie schutzlos der Sonne, dem Wind und der Trockenheit ausgesetzt. Die Buche ist eine Baumart, die braucht dieses feucht-kühle Waldklima. Und wenn wir vermeiden wollen, dass jetzt in den zunehmend trockeneren Sommern die Buche abstirbt, dann müssen wir eine andere Forstwirtschaft betreiben.
Der NABU sagt, nur alle paar Jahre einzelne Bäume fällen sei besser, als ganze Lichtungen kahl zu schlagen.
Der Waldcharakter als feucht-kühler Wald bleibt immer erhalten.
Klingt logisch, doch ganz so einfach sei das nicht, sagt Förster André Schulenberg von Hessenforst. Die Behörde ist auch für das Baumfällen im Landeswald zuständig. Schulenberg führt mich in den Habichtswald bei Kassel. Auch hier leiden Buchen, und zwar selbst dort, wo noch gar nicht abgeholzt wurde.
Dass die jetzt auch absterben aufgrund der Trockenheit, beobachten wir auch in geschlossenen Beständen, zum Beispiel auch im Nationalpark Kellerwald-Edersee, da gibt es auch solche Schäden. Also das nur darauf zurückzuführen, dass wir zu schnell in der Buche agieren, das finde ich ein bisschen kurz gesprungen.
Vielen Buchen geht es zwar schlecht, aber der Wald der Zukunft brauche unbedingt auch andere Baumarten wie Eiche, Ahorn und Elsbeere, die gut mit Trockenheit zurechtkommen. Da seien Lichtungen sogar nützlich.
Und solche Baumarten brauchen gerade in der Jugendphase mehr Licht als die Buche. Die Buche kommt mit sehr viel Schatten zurecht. Lichtbaumarten, die auch klimastabil sind und einen Laubwald auch wirklich für die Artenvielfalt anreichern können, die brauchen mehr Licht. Und da steuern wir natürlich dann auch entsprechend, dass diese Baumarten in der Jugendphase auch eine Chance haben, in diesem Wald der Zukunft eben seinen Platz zu finden.
Hessenforst pflanzt jetzt auf Lichtungen neue Baumarten an. Der NABU hält dagegen, der Wald könne sich selbst helfen. Wer von beiden recht hat, wird sich wohl erst in 10 bis 20 Jahren zeigen, denn Bäume wachsen langsam.
Dem hessischen Wald geht es schlecht und jetzt gibt es auch noch Streit darüber, wie der Wald richtig gepflegt werden sollte. Über diesen Streit zwischen dem Naturschutzbund NABU und dem Land Hessen hat Jens Wellhöhner berichtet. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. Ihnen ein schönes Wochenende.